Willkommen auf der EduCouch. Kurz, neu und anders. Es erwarten euch zwei Spezialfolgen zur IDT 2025 in Lübeck, der größten internationalen deutschlehrenden Tagung der Welt, die nur alle 4 Jahre stattfindet. Wir tauchen daher ein in die Welt von Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. Diese beiden Folgen sind eine Kooperation mit Cornelsen, die ihr auch auf der IDT am Stand treffen könnt. Und los geht's!
Herzlich willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und zu Gast ist heute Professor Hermann Funk. Schön, dass du da bist heute. Wir machen heute eine Spezialfolge zu internationalen Deutschlehrenden-Tagen, die IDT 2025 in Lübeck dieses Jahr. Und für die Nicht-Kenner unter den Hörenden vielleicht eine ganz kurze Vorstellung dieser großen Tagung. Das ist die weltweit das größte Forum für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Das werde ich abkürzen für auch für die, die vielleicht nicht täglich mit dem Thema vielleicht verbunden sind, mit DAF und DATS. Nicht wundern, das ist dann sozusagen jeweils die Abkürzung von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Und heute sprechen wir eben mit einem der prägendsten Figuren in der internationalen DAF-Szene, mit Hermann Funk. Und du, ich darf du sagen, du hast mit Lehrwerken wie Das Leben, auch Studio 21 oder Studio D eben über Generationen Deutschlehrende auf der ganzen Welt beeinflusst. Und du bist natürlich auch dieses Jahr wieder auf der EDT, die auch interessant, nur alle 4 Jahre stattfindet. Das heißt, es ist auch nicht jedes Jahr, sondern es ist was Besonderes. Was bedeutet denn diese Tagung für dich ganz persönlich?
Ja, danke für die nette Anmoderation. Für mich heißt es zum ersten Mal, an allererster Stelle, ich werde viele ehemalige Studierende wiedersehen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. Das Ganze ist neben dem wissenschaftlichen Kongress natürlich ein riesiges, tolles Familienfest. Und wir hoffen, dass wir ein Wetter haben wie heute. Die IDTs waren immer sehr sommerlich geprägt. Und ja, wir freuen uns auf Lübeck. Und natürlich auch, für mich ist es das 10. Mal, dass ich an einer IDT teilnehme inzwischen. Wir haben eine IDT auch in Jena und Weimar gehabt, die habe ich selbst geleitet, das war 2009, das war übrigens die letzte auf deutschem Boden. Und jetzt, wie gesagt, sind wir in Lübeck. Wir freuen uns darauf.
Und bleiben wir mal direkt bei der IDT. Ich habe mich mal durch das Programm gewühlt und habe dich da natürlich auch gefunden im Programm. Und dort sprichst du über den sogenannten fachlichen Markenkern von Deutsch als Fremdsprache. Und warnst in der Beschreibung, so habe ich das gelesen, eben davor, dass man diesen Markenkern zu schnell aufgibt, auch jetzt in Zeiten von KI. Und da habe ich mich natürlich gefragt, zum einen heißt es, Achtung, nicht über Bord werfen, und was heißt das überhaupt? Was ist denn dieser spezifische Markenkern von DAF?
Das ist eine gute und auch eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also man muss ein bisschen zurückschauen. Das Fach Deutsch als Fremd- und Zweisprache ist etwa 50 Jahre alt. Es wurde geboren aus der Praxis heraus, aus dem gesellschaftlichen Bedarf, Sprache zu lernen für die Integration, aber auch eine wissenschaftliche Grundlage für das Unterrichten von Deutsch als fremder Sprache weltweit zu haben. Der Markenkern besteht in der eigenständigen Fragestellung. Das heißt, das Fach hat sich damals abgesetzt von den anderen Fachwissenschaften durch die Eigenständigkeit seiner Fragestellung des Erwerbs der Sprache in Migrationssituationen, aber auch des Deutschen als fremder Sprache weit weg von der Zielsprachenkultur oder den Zielsprachenkulturen. Das war sozusagen oder ist der Markenkern. Mir ist aufgefallen, dass wir das Fach, sagen wir, mit erweiterten Fragestellungen im Moment anschauen. Und viele dieser Fragestellungen kommen eigentlich aus den Sozialwissenschaften, kommen aus den Gesellschaftswissenschaften, sind zwar wichtige Fragestellungen der Bezugswissenschaften, aber nicht genuin für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Und ich denke, wenn man die Fragestellungen der Bezugswissenschaften übernimmt und nicht eigene Fragestellungen dazu entwickelt, dann ist so ein kleines, neues, in Anführungsstrichen, Fach auch in der Gefahr, letztlich seine Daseinsberechtigung zu verlieren. Es geht dann wieder auf in den anderen Fächern. Und mir fällt im Moment auf, gerade auch im Kongress in Lübeck, dass doch sehr viele Fragestellungen dominieren. Das ist keine Wertung, es ist nur eine Feststellung, die eben aus den Bezugswissenschaften kommen.
Ich habe das ja so ein bisschen eingeleitet, dass das vielleicht auch daran liegt, habe ich zumindest so rausgelesen, auch an der technologischen Beschleunigung durch KI. Hat das damit was zu tun oder ist das, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
Ja, es sind einmal gesellschaftliche Entwicklungen, natürlich auch eine gewisse Polarisierung in der Gesellschaft. Also die Frage, es wird durchaus kontrovers diskutiert, was bedeutet Deutsch lernen? Eigentlich ist das eine Mehrheitskultur möglicherweise auch, die sich durchsetzt gegen andere Sprachen. Also es wird sozusagen links und kritisch diskutiert. Das kann man alles tun. Das sind auch sozialpsychologisch und soziologisch wichtige Fragestellungen. Aber der Markenkern heißt eben, wie helfen wir Lernenden dabei, das zu erreichen, was sie wollen? Und das ist zweifellos eine gute Kompetenz im Umgang und der Kommunikation auf Deutsch.
Wenn wir jetzt mal auf das ganz große Thema KI zukommen und auch die Disruption, die dadurch vielleicht auch das ganze Sprachenlernen irgendwie beeinflusst. ChatGPT beispielsweise kann ja in über 100 Sprachen übersetzen. Zum Teil auch gibt es Tools, die eben auch simultan Übersetzungen möglich machen. Warum sollen Menschen denn zukünftig überhaupt noch Deutsch lernen? Und macht es den klassischen DAF-Unterricht eigentlich überflüssig?
Ja, das ist eine sehr wichtige und sehr ernste Frage, die letzten Endes ja auch die Lernenden stellen erstmal, aber auch die Bildungsverwaltungen natürlich, die sagen, welche Fächer sollen wir eigentlich noch alles in das schulische Curriculum reinpacken? Und da ist eine typische zweite Fremdsprache, etwa wie Deutsch, aber auch Französisch, dann vielleicht mal verzichtbar. Und man sagt, wozu brauche ich das? Ich habe die Übersetzungsmöglichkeiten über DeepL, über alle möglichen Tools. Ich habe Textgenerierungsmöglichkeiten in allen Sprachen, simultane Übersetzungen. Und das ist ja erst der Anfang, was wir im Moment erleben. Das wird ja viel bequemer und simultaner noch alles werden. Also die Frage, nicht nur DAF lernen, Deutsch als Fremdsprache, sondern Fremdsprachen überhaupt. Welchen Platz können die zukünftig noch im schulischen Curriculum beanspruchen für sich? Aus meiner Sicht macht es nach wie vor Sinn, sozusagen Fremdsprachen zu lernen. Ich sage das mal einfach, es macht Spaß und ist manchmal auch nötig, live und unplugged mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, zu feiern, Spaß zu haben, aber auch Wissen zu entwickeln. Und das ist nicht immer eben mit technischen Mitteln möglich. Und auch das vertiefte Verständnis von Kulturen bedingt natürlich auch eine gewisse Kompetenz in der Sprache. Die Übersetzung ist immer ein probates Mittel und es wird auch sehr stark einbezogen werden in Zukunft wieder in den Fremd- und Zweitsprachenunterricht. Aber eben das direkte Kommunizieren bleibt ein Ziel und ich denke, es wird Lernende auch motivieren, immer dann, wenn wir den Markenkern sehen. Das heißt, soziales Lernen, Interaktion im direkten Austausch mit anderen Menschen. Wir haben in der Pandemie ja auch die Erfahrung gemacht, dass zwar medial fast alles ersetzt werden kann, aber diese indirekte Kommunikation, dieses Informelle, was man hat im Alltag, das ist mit Zoom und WebEx und so weiter nicht so ganz leicht zu reproduzieren. Dieses Direkte, da ist ein Filter und der Unterschied ist deutlich. Wir alle haben uns in Teams natürlich online getroffen, aber nachher wieder echt in Teams, hat viel mehr Spaß gemacht und war auch produktiver im Übrigen. Das merken jetzt auch viele Firmen.
Wenn man jetzt aufs Thema Lehrwerke geht, du hast ja auch, haben wir schon in der Anmoderation erwähnt, einige dieser Lehrwerke selber konzipiert und bist auch mit Das Leben auch vor kurzem mit einem Lehrwerk erst rausgegangen. Wie müssen sich Lehrwerke auch in Zeiten von Technologie verändern? Braucht es die noch und wie müssen die gestaltet sein, dass sie noch ihre Berechtigung haben?
Ich gehe wieder einen Schritt zurück. Als die Nutzung des Internets Allgemeingut war um die Jahrtausendwende 2000, haben alle gesagt, das Lehrwerk ist tot. Können wir vergessen, kommt nichts mehr. Ja. Was ist passiert? Das Lehrwerk ist 25 Jahre später nicht tot. Das Lehrwerk hat sich als eine sehr überlebensfähige Spezies erwiesen. Es hat sich angepasst, wie alle überlebensfähige Spezies, auf die Umwelt und hat reagiert. Das heißt, wir haben heute Lehrwerke mit multiplen Zugängen über Medien, über Papierformen, über das direkte Lernen, indirektes Lernen, über Chatgroups, über Apps. Alles das gehört zum erweiterten Bild, aber das Lehrwerk bietet immer noch für sich genommen den Charme einer, sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden, einer plausiblen, transparenten Progression. Es ist vielleicht nicht mehr für alle das Umblättern der Seiten, obwohl diese Haptik auch einen gewissen Reiz hat. Früher hat man das ja simuliert in den ersten digitalen Programmen, dieses Umblättern der Seiten. Das Buch, nehmen Sie die allgemeine Entwicklung des Buchmarktes, den haben auch viele für tot erklärt, ja. Das war die Apple Keynote. Dead tree books are a thing of the past. Ja, es hat sich gezeigt, dass der Buchmarkt auch überraschend resistent war und nicht alles nur noch digital gelernt wird. Der Buchmarkt im Gegenteil hat sich erweitert auf neue Jugendgenres und so weiter. Also ich gehe davon aus, dass Medien eher friedlich koexistieren und sich nicht unbedingt ablösen mit dem nächsten Sprung. Aber das heißt natürlich auch, dass das Lehrwerk sich weiterentwickeln muss. Und KI ist diese Herausforderung, indem ich sage, Texte stehen beliebig zur Verfügung. Texte sind generierbar. Das Lehrwerk ist nicht mehr der Textlieferant. Die Funktionen des Lehrwerks sollen sich im Grunde auf eine Art soziales Skript, das ist auch ein Wort, was ich schon mal gebraucht habe in 2002, in Bezug auf das Lernen dann fortentwickeln. Also das Lehrwerk als Drehbuch für ein soziales Miteinander im Unterricht und darüber hinaus. Das wäre die Zielprojektion. Und da wird es auch nicht überflüssig. Aber es wird ergänzt an allen Stellen in der Peripherie ständig von Lernenden und von Lehrenden. Also es hat sein Alleinstellungsmerkmal auch jetzt schon verloren. Das ist auch gut so.
Und was, wenn du mal drauf zurückzukommen, das hast du schon ein bisschen ganz gut beschrieben, aber was wäre der Markenkern eines Lehrbuchs oder was ist sozusagen, ja doch, was ist der Markenkern? Was ist das Wichtigste?
Also die Unterstützung von Lehrkräften und Sprachtrainerinnen und Trainern bei der Organisation von Kreativität und Interaktion. Lehrkräfte haben ein Deputat von 20 bis 28 Stunden oft. Und sind natürlich auch nicht in der Lage, ständig kreative Einheiten zu produzieren und aus dem Stand heraus sozusagen eine tolle Interaktion, Spiele generieren. Da ist das Lehrbuch hilfreich. Natürlich, es hilft, diese Interaktion zu strukturieren und bietet gleichzeitig sozusagen eine sichere Progression, die auch Lernende nicht überfordert. Das sind Aufgaben, die werden bleiben. Das ist die Kernfunktion von Lehrwerken, auch Schwerpunkte im Training zu setzen und Einseitigkeiten zu vermeiden. Und die sehe ich, und das haben wir in unserem Lehrwerk auch genauso angelegt, schon vor 2-3 Jahren, die sehe ich stärker als in der Vergangenheit in der Mündlichkeit.
Wir hatten das Thema auch schon, ich würde es nochmal auffangen. Mein Sohn ist jetzt 7 und bei dem ist es tatsächlich nicht so. Der hat einen Freund, der ist jetzt in der ersten Klasse, der ist ein russischer Mitschüler und der lernt jetzt das russische Alphabet, weil er halt mit ihm irgendwie da sozial auch interagieren möchte. Aber ich stelle mir mal vor, er ist jetzt irgendwie 12, 13, 14 in der Pubertät, gar keinen Bock mehr auf Schule und es steht irgendwie die Fremdsprache an. Wie würdest du einen Jugendlichen irgendwie motivieren, der null Bock hat und sagt, ja, warum muss ich das lernen? Pipapo, KI, warum muss ich das machen?
Also zuerst mal würde ich ihm zustimmen, es macht keinen Zweck, Dinge mit Mühe zu lernen, die man leichter anders haben kann. Ja, das ist etwas, da muss man ganz offen mit umgehen. Aber die Frage ist, was bleibt, wenn er nicht mehr in der Lage ist, Texte zu lesen? Oder sagen wir, er generiert einen Text mit KI, den dann nur noch eine andere KI versteht. Ja? Wenn also Lernen sozusagen durch KI ersetzt wird, dann hat er ja nichts gewonnen. Lernen kann unterstützt werden durch KI. In dem Moment, wo es ersetzt wird, haben wir ein Problem. Denn dann ist die Eigenständigkeit weg. Also man muss ernsthaft und pädagogisch diskutieren, was heißt Eigenständigkeit für dich? Was willst du eigentlich können? Und tatsächlich, also wenn Sprachunterricht sich nur versteht als Einsetzen von irgendwelchen Endungen in irgendwelche Lücken, dann ist das ein Unsinn, das ist von früher, das kann der KI besser, die generiert die Übungen und kann sie auch gleich ausfüllen. Also das bringt uns nicht weiter. Aber die Frage ist wirklich, die pädagogische Frage, was willst du eigentlich können am Ende? Was willst du lernen, was willst du können? Und da müssen wir ansetzen. Und das ist Überzeugungsarbeit. Das gilt für die Eltern genauso wie für die Lehrkräfte. Man muss die Lernzielfrage offen diskutieren und dann erkennen, dass KI ein wunderbares Hilfsmittel ist, das ich oft benutze bei allen Gelegenheiten, sowohl als Lehrkraft als auch als Lernender. Aber sich bewusst zu werden, wo meine eigene Rolle dabei ist, das, was ich können will, meine Kompetenzen, das ist eine pädagogische Aufgabe, dann auch zu sagen, ja, da benutze ich sie nicht. Sie ersetzt nicht das Lernen. Sie muss das Lernen unterstützen. Und die Frage, was hast du gelernt? ist sicher eine ganz probate und sehr schlichte, aber auch eine sehr klare Frage. Denn wenn ich nur meine Texte bekommen habe und dann habe ich nichts gelernt am Ende, ja.
Das passt jetzt ganz gut, weil ich bin jetzt bei eurem Lehrwerk wieder angelangt, bei das Leben. Da habe ich so das Gefühl, wenn man da den Schwerpunktsetzung anguckt, da geht es bei dem pädagogischen Ziel, was du angesprochen hast, die Schüler, die Lehrenden schnell entsprechend zu bekommen. Ist das quasi eure Antwort auf vielleicht diese ganzen digitalen Herausforderungen zu sagen, wir gehen zurück zur menschlichen Kommunikation, zurück zu den Basics?
Ja, also es gab oft den Vorwurf an Lehrwerke, auch übrigens, wenn man sich mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen unterhalten hat, die, also Erwin Tschirner beispielsweise, die deutsche Lehrwerke beobachtet haben, die haben immer gesagt, der Schwerpunkt in den deutschen Lehrwerken im Vergleich zu anderen Lehrwerken ist stärker im schriftsprachlichen Bereich und im Schwerpunkt Korrektheit, nicht im Schwerpunkt Flüssigkeit. Wir haben den Schwerpunkt bereits mit der Studio D-Reihe etwas korrigiert und das Mündliche in den Mittelpunkt gestellt, ohne dass wir gewusst haben, was da auf uns zukommen würde. Das ist, Studio D ist immerhin 3 Jahre konzipiert worden, bevor das iPhone auf den Markt kam. Und wir hatten trotzdem auch damals schon den Eindruck, dass Mündlichkeit stärker auch die kognitiven Fähigkeiten der Lerner fördert. Jetzt kommen noch viele Argumente hinzu. Die Studierenden, die eine Hausarbeit heute schreiben, können das leicht mit KI machen natürlich. In der mündlichen Prüfung sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also auch die Prüfungsverfahren werden sich stärker auf mündliche Interaktion in Zukunft aus meiner Sicht ausrichten müssen. Das ist gar nicht so schlecht, denn mündliche Sprachverarbeitung ist eine hohe Anforderung. Simultan gleichzeitig Antworten, Fragen stellen, das ist eine kognitive Leistung. Und es lohnt sich, sich damit zu befassen. Es ist die Sprechakttheorie, gibt aber auch viele neurowissenschaftliche, interessante Modelle dazu, die alle darauf hinauslaufen. Wortschatz spielt eine große Rolle, Mündlichkeit spielt eine Rolle und Mündlichkeit unterstützt auch die kognitive Sprachverarbeitung. Das war seit Studio D, also seit 20 Jahren, eigentlich eine Überzeugung, die war gut durch Forschung belegt aus unserer Sicht. Es ist durch die KI eigentlich noch mal wichtiger geworden. Das zeigt eigentlich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und eher noch stärker reingehen. Was ein Problem ist dabei, ist die Akzeptanzfrage bei den Lehrkräften. Lehrkräfte lieben eigentlich so das Schriftliche, das Korrekte, das Korrigieren. Man könnte es sogar noch drastischer und einfacher sagen, je schlechter die Ausbildung einer Lehrkraft, desto mehr dominiert die Grammatik ihren Unterricht. Und diese Form des Lehrens, die kommt tatsächlich in Schwierigkeiten. Also für die Zukunft des Fremdsprachenlehrens und Lernens, auch für Deutsch als Fremdsprache, wird es ganz entscheidend werden, ob die Lehrkräfte das schaffen, was eben auch die Lehrwerke versuchen und zum Teil geschafft haben, nämlich die Anpassung auf eine andere Situation des Lehrens und Lernens. Wer ohne Ausbildung und ohne Wissen über Veränderungen und Kompetenz, Veränderungen zu gestalten, in diese Prozesse reingeht, der hat verloren. Insofern ist der Zeitpunkt tatsächlich kritisch. Lehrwerke können die Lehrkräfte aber auch unterstützen durch entsprechende Verfahren und Schwerpunktsetzungen. Insofern sind sie für mich auch ein Mittel der Fortbildung von Lehrkräften, wenn sie richtig gemacht sind. Es gibt solche und solche. Davon gehe ich mal subjektiv natürlich aus.
Jetzt sind wir mittendrin im DAF-Unterricht und da schließt sich die Frage direkt an das Lehrwerk. Was ist denn zeitgemäßer, guter DAF-Unterricht? Du hast schon ein paar Sachen schon genannt, da vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen.
Ja, also zeitgemäß ist natürlich ein interessanter Aspekt. Wir sind in Zeiten von politischen Kontroversen. Ganz sicher spielt eine Rolle, inwieweit Lehrmaterialien auch Kultur repräsentieren und präsentieren. Lübeck hat den großen Wahlspruch Vielfalt. Gegen Vielfalt ist nichts einzuwenden, es ist einfach die gelebte Realität in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in allen Ländern der Welt. Insofern muss man die vielleicht gar nicht so extra betonen. Wer sie extra betont, versucht eine Botschaft rüberzubringen. Vielfalt ist die Normalität. Vielfalt der sprachlichen Kompetenzen, Vielfalt der Herkunft, der Motivationen. Man könnte das auch Heterogenität, hat man das früher genannt. Ja, jetzt heißt das Vielfalt. Egal. Es ist zeitgemäß insoweit, dass man sagt, wir müssen auf die individuellen Bedürfnisse von Lernenden eingehen, auch stärker eingehen, als wir das vielleicht früher gemacht haben. Zu Vielfalt gehört Autonomie. Autonomie ist eine komplexe Kategorie für Lernende. Das heißt zunächst mal, Lernende sollen selbstständig bleiben, nicht abhängig von Lehrwerken, Lehrkräften, KI und anderem. Die Frage der Selbstständigkeit stellt sich. Die Frage, wie autonom bist du, wie entscheidest du? Die Volkshochschulen hatten vor ein paar Jahren mal einen interessanten Slogan, der hieß, den Kurs bestimmst du. Mhm. Guter Satz. Stimmt in vielfacher Hinsicht natürlich. Die Lernenden und die Lehrkräfte müssen den Kurs gemeinsam finden und bestimmen. Und dann suchen sich die Hilfsmittel aus, nicht umgekehrt. Insofern zeitgemäß wäre, diesen Aspekt in den
Eigenverantwortung
in den Mittelpunkt zu stellen, aber auch Enkulturation, also Fremdsprachenunterricht nicht nur als Erwerb von Kommunikationskompetenzen im Alltag, also klassisch nach dem Weg fragen. In jedem Lehrwerk gibt es diese Geschichten, du fragst nach dem Weg und dann benutzt du irgendwie Akkusativ und Dativ. Das ist natürlich völlig absurd, weil wie bin ich hierher gekommen heute, ja? Ich habe natürlich reingeschaut in Google Maps, habe geguckt, wo es ist und wo ich aussteige. Ich habe niemanden gefragt und keinen Akkusativ und keinen Dativ benutzt. Ja. Trotzdem ist es in allen Lehrwerken natürlich immer noch nach wie vor weit verbreitet. Das meine ich. Hier gibt es Anpassungsbedarf. Und dieses Thema ist vielleicht nicht mehr das Wichtigste in Zukunft. Aber zum Beispiel kulturelle Beobachtungen, wie Menschen leben, wie sie miteinander leben, was sie tun. Ich beobachte Unterschiede zu meiner eigenen Lebensweise, Ähnlichkeiten. Das sind Themen, die vielleicht langfristig interessanter sind auch für Lernende, als diese Fragen nach dem Weg zu fragen oder was im Restaurant zu bestellen. Das mache ich im Zweifel auch mit dem QR-Code. Ja? Also da wird sich vieles verändern müssen. Ich sehe da noch viel Althergebrachtes in Lehrwerken. Wir haben versucht, im Lehrwerk das Leben darauf einzugehen, also neue Arbeitswelten zu zeigen, auch andere Themen, Trendthemen beim Wohnen, also Tiny Houses, wie lebst du auf kleinem Raum, also Fragestellungen, die sich irgendwie auch sozial und kulturell stellen, da stärker reinzubringen. Und das Interessante ist, dass sowas auch im Niveau A1, also für Anfänger, funktioniert. Wenn ich Mehrsprachigkeit akzeptiere und nicht alles auf Deutsch ausgedrückt werden muss, dann sind solche Themen plötzlich möglich, auch im Bereich von A1, also mit Sprachlernanfängern. Und das kann auch spannend sein. Wie steril sind dagegen, wenn ich in Lehrwerke vor einigen Jahren reinschaue, oft diese Anfängerlehrwerke, frei von Themen, ohne wirkliche Hingucker. Ja. Ich glaube, ein Stück weit sind wir davon weggekommen mit dem Leben. Ich kann mir noch mehr vorstellen in dieser Richtung.
Spannend. Ich erinnere mich an mein Geschichtsstudium, da war es immer die Orientierungskompetenz. Im Sinne von, was hat die Geschichte mit meinem Leben heute zu tun? Das ist eigentlich genau das Gleiche. Also was hat das mit mir als Mensch zu tun und warum soll ich mich damit beschäftigen? Wir kommen mal, du hast die Rolle der Lehrkraft, hast du auch schon angesprochen. Und was eine gute Lehrkraft ausmacht, hast du auch schon ein bisschen angesprochen. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Auch in Bezug vielleicht auch zum Thema KI. Ich meine, der spricht jetzt immer von diesen KI-Agenten oder von den KI-Tutoren. Was bleibt denn von der Lehrkraft noch übrig in ihrer Rolle, wenn ganz viele Aufgaben vielleicht auch technische Hilfsmittel übernehmen? Was muss die Lehrkraft zukünftig leisten und was ist vielleicht das Besondere?
Die Lehrkräfte sollten vor allem KI nicht unbedingt als Konkurrenz sehen, sondern eher als Partner. Was müssen sie können? Sie sind Coaches. Die Rollen in der Tat verändern sich und das ist die eigentliche Botschaft dabei. Auch mit unseren Fortbildungsmaterialien, etwa mit der Reihe Deutsch lehren, lernen, des Goethe-Instituts und der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, gehen wir genau auf diesen Punkt ein. Wie verändert sich deine Rolle als Lehrkraft dabei? Und das ist der Kern, die Offenheit, auch sich neu zu sehen als Sprach-Lern-Coaches, als Ansprechpartner, als sozialer Ansprechpartner für die Lernenden. Die KI gibt mehr und mehr jetzt mit ChatGPT 4.0 zum Beispiel emotionale Rückmeldungen. Das ist unter ethischen Gesichtspunkten nicht unproblematisch. Also sie suggeriert sowas wie Lob oder Mitleid, wenn was nicht klappt. Die KI hat kein Mitleid.
Ja, ist ein Sprachmodell.
Und die lobt auch nicht. Ja. Und es ist einfach, genau, es ist ein Sprachmodell. Und es ist etwas, was Menschen natürlich nur allzu gern akzeptieren und sie lassen sich allzu gern bluffen. Aber tatsächlich ist es keine Zuwendung. Und Lehrkräfte haben die Möglichkeit, Lernende durch Zuwendung aufzubauen. Jeder und jede von uns kann sich wahrscheinlich erinnern aus der eigenen Schulzeit an Menschen, die uns beeinflusst haben, an Lehrkräfte. Und wir sollten mal genau überlegen, was uns beeinflusst hat. Warum erinnern wir uns an diese Lehrkräfte und an andere nicht? Es hat zu tun mit der Art und Weise, wie sie zu uns waren, wie sie uns angeschaut haben, wie sie uns in der, wie sie uns aus der Nähe geholfen haben, wie sie neben uns standen, ne? Wie sie gezeigt haben, dass ihnen nicht egal ist, was wir lernen. Und das ist der Kern. Wenn ich als Coach diese Empathie, diese persönliche Beziehung zu Lernenden aufbaue, dann habe ich eine Möglichkeit, viel, viel mehr zu leisten, auch für die Motivation der Lernenden. KI kann in dieser Form, glaube ich, nicht motivieren, weil ich den Algorithmus letztlich dann auch durchschaue als kluger Mensch. Nehme ich im ersten Moment Lob immer erstmal emotional auf, aber ich durchschaue natürlich mit der Zeit den Algorithmus und weiß, es hat nichts mit mir und mit meinen Gefühlen zu tun. Mhm.
Ja, spannend. Ich würde zum Ende noch mal eine Schnellfragerunde einbauen, wo man kurz antwortet. Wir kommen noch mal zurück auf das Leben. Das Leben in einem Satz.
Das Leben in einem Satz. Lebensnahe Themen, kommunikative Zielaufgaben und den Fokus auf Interaktion und soziales Miteinander.
Nächste Frage wäre, vervollständige diesen Satz. In 10 Jahren wird DAF-Unterricht
immer noch existieren, wenn er die Interessen und Gefühle und Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigt und sie bei ihren Zielen unterstützt. Zum Beispiel in der Integration in der Arbeitswelt und in die Gesellschaft.
Und die größte Herausforderung für DAF heute ist?
Die Lehrkräfte und deren Qualifikation so weiterzuentwickeln, dass sie die nötigen Anpassungen schaffen, Innovationen, sich dabei wohlfühlen in ihrem Job und bei uns bleiben.
Und die letzte, das Schönste am Sprachenlernen ist?
Das Schönste am Sprachenlernen ist, dass man ständig mit Neugier an neue Dinge herankommt, ständig Neues erfährt. Also der Neuigkeitseffekt ist durch nichts zu ersetzen. Wir bleiben neugierig und es passiert immer was.
Und die allerletzte Frage, wir stellen eigentlich immer jedem Gast, den wir hier haben, eine Frage, weil wir können ja auch nicht alles wissen. Welche Frage hättest du gerne beantwortet, die ich dir heute leider nicht gestellt habe?
Eine ganz generelle vielleicht. Wie lernt man fremde Sprachen am besten? Welche Tipps gibt es?
Na dann.
Zum einen habe ich das Stichwort bereits genannt, Neugier auf andere Kulturen. Schau an, was passiert. Bring dich in Bezug dazu. Mach mit. Und du wirst persönlich sehr belohnt für all das, was du da tust. Zweitens, kümmere dich nicht allzu sehr um den Erwerb von Regeln und Strukturen. Konzentriere dich auf die Wörter. Und bei den Wörtern, noch ein Tipp, lerne nie ein Wort allein. Mhm. Immer mehrere zusammen. Das hilft enorm. Das ist ein Booster für das Lernen von Wörtern. Und der letzte Tipp, lerne mit anderen zusammen. Es macht dich so viel fitter, es macht dich so viel wacher, und es kommt viel mehr dabei raus.
Vielen Dank. Also vielen Dank für die Tipps zum Ende und vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wir viele unserer Hörerinnen vielleicht sehen wir uns auf der EDT. Ansonsten in der nächsten Folge hören wir uns wieder. Schönen Dank, dass du da warst. Und an unsere Hörenden, schalte nächstes Mal wieder ein.
Danke für die Einladung.